Viel Lärm um nichts. Liebe Schwester, liebe Freunde,
ja,
ist ja eh schon ein Loch drin in dem Ding. Liebe Schwester, liebe Freunde, liebe Kinder da hinten, ich möchte mit euch heute ein Gleichnis betrachten. Ein besonderes Gleichnis, was unser Herr Jesus Christus erzählt hat an einer besonderen Stelle seines Lebens. Und das aufgeschrieben ist im Matthäus-Evangelium im Kapitel 25, die Verse 14 folgende. Da heißt es, denn es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging, er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Zentner Silber, dem anderen 2, dem dritten einen, jeden nach seiner Tüchtigkeit, und zog fort. Sogleich ging der hin, der 5 Zentner empfangen hatte, und handelte mit ihnen und gewann weitere 5 dazu. Ebenso gewann der 2 Zentner empfangen hatte, 2 weitere hinzu. Der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat herzu, der 5 Zentner empfangen hatte, und schlägte weitere 5 Zentner dazu und sprach, Herr, du hast mir 5 Zentner anvertraut, siehe da, ich habe damit weitere 5 Zentner gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch herzu, der 2 Zentner empfangen hatte und sprach, Herr, du hast mir 2 Zentner anvertraut, siehe, ich habe damit 2 weitere gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch herzu, der 1 Zentner empfangen hatte und sprach, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mensch bist, du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld zu den Wechslern bringen sollen, und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das Meine wiederbekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihm dem, der 10 Zentner hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft in die Finsternis hinaus, da wird sein Heulen und Zähne klappen. Ist das nicht furchtbar? Der arme Mann. Jetzt hat er schon so wenig. Und dann wird ihm das Wenige auch noch weggenommen. Na, und wer bekommt das? Natürlich der sowieso schon am allermeisten hat. Umverteilung von unten nach oben, das kennen wir doch. So ungerecht ist die Welt, nicht wahr? Den Armen, den Schwachen, den wird's genommen und den Reichen wird's obendrauf getan. Ja, Moment mal. Das ist doch gar keine Beschreibung einer hartherzigen Kapitalistengesellschaft. Das ist doch ganz was anderes. Sollte das bei Gott genauso sein, wie in den oft beklagten Zusammenhängen, die wir nur zu gut kennen? Hat denn Gott nicht Erbarmen, gerade mit dem Armen, mit dem Benachteiligten? Liebt denn Gott nicht gerade das Geringe mehr und das Bescheidene ganz besonders? Liebe Geschwister, bevor wir unser Mitleid an den völlig Falschen verschwenden, wird uns ein genaueres Bild auf unser Gleichnis heute Morgen helfen. Was ist das eigentlich für eine Geschichte, die Jesus seinen Jüngern erzählt? Die Stellung im Matthäus-Evangelium hebt dieses Gleichnis etwas heraus. Es ist das letzte Endzeitgleichnis unseres Herrn. Direkt danach beschreibt unser Jesus Christus, was bei seiner Wiederkunft am Ende der Zeiten geschehen wird. Und das ist sozusagen eine Vorgeschichte dieser Endzeitgleichnisse, die zur Wiederkunft hinführen.
Tatsächlich, dieses Gleichnis nimmt etwas vorweg, was die Jünger kurz danach selbst erleben werden. Ihr Herr lässt sie alleine, aber nicht unbegabt, wenn ich das einmal so sagen darf. Sie werden als Haushalter der Gnade und der Gaben unseres Vaters im Himmel zurückbleiben müssen. Das ist die erste Szene, die hier gleichnishaft beleuchtet wird. Die zweite Szene ist mit der ersten nur der Hinweis verbunden, nach langer Zeit kam der Herr wieder. Und diese zweite Szene beleuchtet dann sehr hell die zweite Ankunft unseres Herrn, den man auch zweiten Advent nennen kann, das, was am Ende der Geschichte Gottes mit der Welt geschehen wird. Hier wird der Herr Abrechnung halten mit seinen Knechten. Und auch hier ist Gerichtshandeln wahrzunehmen. Hier wird geschieden, hier wird getrennt, hier werden Urteile gefällt, und zwar Urteile, die keine Revision möglich machen. Geh hinein zur Freude deines Herrn, hören die ersten beiden, und der andere sieht sich hinausgeworfen an einen Ort, an dem Heulen und Zähne knirschen oder klappen, je nachdem, wie man das übersetzt, sein wird. Wohlgemerkt, hier findet keine Trennung zwischen böser Welt und guter Gemeinde statt. Diese Trennlinie geht mitten durch die Knechte des Herrn, mitten die Teil der Geschichte des Reiches dieses Herrn sind, wenn ich das mal so übertragen darf. Hier wird das Wirken und Leben der Jünger unseres Herrn beurteilt und leider auch verurteilt. Das ist auch diesmal nicht so, dass wir uns in sichere Distanz wählen dürften und auf die anderen sehen, die hier ein böses Urteil empfangen. Wir sind gemeint. Und das kann sehr gut sein, dass diese Geschichte uns viel näher rückt, als uns lieb sein kann. Ja, wie sieht denn Gottes Urteil wohl über mein Leben aus? Was ist denn dazu zu sagen? Geh hinein, treuer Knecht. Bin ich Erster, Zweiter oder gar dieser unselige Dritte in den Augen Gottes? Schauen wir zunächst mal auf die erste Szene, das Austeilen der Gaben Gottes. Es fällt auf, und Bibelkenner werden es gemerkt haben, dass unser Herr hier ein Bild aus der Finanzwelt wählt, ist für ihn sehr ungewöhnlich. Geldsummen, Haushaltsrecht, Verwaltungstätigkeit, das ist nicht der Bereich, aus dem unser Herr Jesus Christus sonst so seine Bilder für seine Vergleiche zieht. Unserem Herrn selbst scheint Geld eher lästig gewesen zu sein. Wie über jedes Thema hat es auch darüber erbitterten Kirchenstreit gegeben, war Jesus reich oder nicht, aber das mag uns hier nicht weiter interessieren. Aber das kann man schon sagen, unserem Herrn scheint Geld eher lästig gewesen zu sein. Gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist, das ist seine Haltung. Geld ist gerade gut genug, um sich mit dem ungerechten Mammon Freunde zu machen, wie auch immer das gehen soll. Aber das ist eben die Haltung unseres Herrn. Niemand kann zwei Herren dienen. Auf der einen Seite Gott und auf der anderen Seite Mammon. Das geht nicht. Und wenn man sich mal die ungeheure Gelassenheit ansieht, mit der unser Herr bittere Armut ertragen hat. Seine Jünger müssen am Sabbat sogar über die Felder ziehen und Ähren raufen. Und wer das mal im Mund gehabt hat, so Ähren, also lecker ist das wirklich nicht. Die haben richtig Hunger gehabt. Dass die eine Seite, auf der anderen Seite zur Erbitterung des Judas, man höre, nimm das einfach so hin, dass eine Frau ihm mit Parfum die Füße salbt, die das deutlich mehr gekostet hat, als er in seiner Zeit jemals eingesammelt oder verbraucht hat, Jesus. Und wahrscheinlich war das mehr, als er in seinem Leben je gesehen hat an Geld. Ist ihm auch egal. Judas nicht. Da zählen andere Dinge. Glaub mir, lieber Freund, wenn Geld für dich eine deutlich andere Bedeutung hat, dann musst du mit einer Menge Problemen rechnen, für die das Neue Testament keine Verheißung hat. Das nur am Rande.
Unsere Geschichte fängt erstmal ungeheuer positiv an, viel positiver, als wir uns das so beim ersten Hören vielleicht vergegenwärtigen. Hier wird erstmal verteilt und wir sollten uns hier nicht durch die Worte des wiedergekommenen Herrn täuschen lassen. Du bist über wenigem treu gewesen. Das sind nur in den Augen dieses unermesslichen, reichen Herrn Peanuts Erdnüsse. Für normale Menschen sieht das etwas anders aus. Ein Talent Silber, ein Zentner, das ist so eine versuchte Beschreibung der Geschichte. Nach heutiger Kaufkraft ist das die schlanke Summe von 300.000 Euro. Schon mal ein netter Anfang, wie ich finde. Ja. Nach damaligen Verhältnissen ist das noch ein bisschen mehr. Da bestand nämlich der Tagelohn eines Tagelöhners aus 50 Cent. In der Relation dazu reichlich. Unser Herr oder dieser Herr hier, sagen wir zunächst mal, verteilt Gaben in Millionenhöhe und nennt das wenig und gering. Ja, was wird das denn wohl sein, was der dann viel nennt? Die Frage ist berechtigt, aber diese Frage interessiert die hier Begabten genauso wenig, wie es für einen wirklichen Jünger Jesu interessant ist, was ihn für eine Belohnung im Himmel erwartet. Also ich habe noch nie einen wirklich geistlichen Menschen kennengelernt, der sich über sowas Gedanken macht. Die ich kenne, und so sehr viele sind das nicht, die wirklich geistlich sind, die wissen, ihre Hände sind eigentlich leer. Wissen die hier auch, die mit den Funden wuchern, die ihr Herr ihnen gegeben hat. Sehen wir auf die hier von unserem Herrn hochbegabten Haushälter und Knechte. Zunächst der am meisten bekommen hat. Ob das wohl Zufall ist, dass gerade er so reichlich bedacht wurde? Es gibt eine Menge im Reich Gottes, Zufälle gibt es nicht. Da muss man fest dran glauben und der Glaube fehlt mir, es gibt keine Zufälle. Das Wort, was ihn hier charakterisiert und was ihn uns verständlich machen könnte, ist ein kleines. Sofort ging er hin. Sogleich. Es wirkt so, als wenn dieser Mann auf diese Gelegenheit gewartet hätte. Von Motivationstraining und Ermunterung muss man hier keine Worte verlieren. Der hat darauf gewartet. Seine Chance. Da bekommt er Gaben in für ihn ungeheurem Maße und er handelt sofort damit. Und das ist nicht ja eine Bereitschaft zu einem Risiko, die ungeheuerlich ist. Was wäre denn gewesen, wenn er was verloren hätte bei seinen Geschäften? Interessiert ihn gar nicht. Die Möglichkeit des Scheiterns, ja gut, die ist immer da, die gehört zum Leben dazu, aber vorsichtig den Markt sondieren, sich absichern, erstmal bewahren, ach was, 1,5 Millionen Euro, das in Relation zum damaligen Tagesverdienst in Israel, da kann man schon was riskieren. Und außerdem, das sind ja nicht irgendwelche Gelder, das sind Gaben seines Herrn, das sind Vertrauensvorschüsse. Und aus diesem Vertrauen lebt er. Das Vertrauen, was dieser Herr in ihn setzt. Und damit wuchert er. Und da kommt richtig was zusammen. Das klingt vielleicht gewaltig. Wir wissen ja nicht die Zeit, die der Herr wegblieb. Längere Zeit war es wohl. Und hier eine hundertprozentige Erweiterung, Vermehrung des Anlagevermögens. Das klingt heute schon ungeheuer. Man muss natürlich dabei bedenken, damals in Israel gab es kaum Bargeld. Sehr wenig. Und 30% Jahreszins war durchaus nichts Besonderes. Das war üblich. Es gibt zwar heute noch italienische Traditionsvereine mit 5 Buchstaben, die ähnliche Zinsen haben, aber das gehört zu dem Teil des angeblich so guten alten Zeit, die Gott sei Dank vorbei sind. Aber das war jetzt nicht so ungewöhnlich, dass solche Zinsen erreichbar waren. Ja, die Frage ist natürlich, wie lebt ein Mensch denn, der Millionen zur Verfügung hat, auch wenn sie ihm eigentlich gar nicht gehören? Ich bin mir sicher, er ist auch als Verwalter ein reicher Mann. Natürlich, es bleibt immer das Risiko des Scheiterns, aber das gehört zum Leben hinzu, übrigens auch zum Leben in der Nachfolge. Denn auch hier gilt es ja nicht, festgemauerte Standpunkte zu verteidigen oder irgendwelche Asche zu hüten oder sowas in der Art, sondern hier gilt es, Veränderungen wahrzunehmen, unbekannte Pfade geben, immer wieder neue,
Schritte wagen mit nichts anderem in der Hand als das Vertrauen darauf, dass die Gaben, die Gott gibt, gut sind und eine Lebenskraft haben. Das rückt mir schon viel näher, denn mit anderen Hoffnungen stehe ich auch nicht hier als diesen. Das kommt uns schon etwas näher. Ja. Der zweite mit den etwas geringeren Talenten macht es wie der erste. Ja, und der dritte? Der Kargbegabte? Der bleibt genauso, wie er ist. Bei dem ändert sich gar nichts. Ja, jedenfalls nicht zum Positiven. Er bleibt ein Knecht. Sein Herr wird ihn gekannt haben und trotzdem bekommt auch er seine Chance. Was macht er daraus? Er nimmt die Gaben seines Herrn und vergräbt sich. Und sie. Er lebt weiter als armer Mann. Das Leben, was er leben könnte, das, was sein Herr ihm ermöglichen will, ja, was er von ihm fordert, das lebt er nicht. Ja, er bewahrt und behütet. Er hat das bewahrt. Da ist nichts von weggegangen. Nur das ist zu wenig. Und er vertraut lieber dem ihm bekannten knechtischen Lebenskonzept, als dem Herrn, dem seine Gaben anvertraut, zu vertrauen. Er lebt so weiter, als wäre nichts geschehen. Ja, und wo sind wir? Was ist die Beschreibung meines Lebens und deines Lebens? Schauen wir weiter auf den zweiten Brennpunkt des Gleichnisses. Es wird abgerechnet und hier sehen wir den Reichbeschenkten zunächst herzutreten und wir spüren Stolz, Freude in seinen Worten. Ich habe dein Vertrauen nicht enttäuscht, hier sind deine 5 Talente und, tragt mal ran Jungs, hier sind weitere 5, die ich dazu gewonnen habe. Auch der weniger Reichbegabte gibt das mit Gewinn zurück, was sein Herr ihm gab und er empfängt dasselbe Lobesurteil seines Herrn. Auch er hat gehandelt und gelebt, wie er nach dem Willen seines Herrn leben sollte. Auch er hat mit den Talenten seines Herrn Reichtum vermehrt. Ja, der dritte, da ist etwas anders, nicht wahr? Freude, Stolz, ach was, nix da, Dank, ach woher denn? Wir können uns das miese Gesicht richtig vorstellen, mit dem er vor den Herrn tritt. Und was sagt er erstmal? Dankeschön?
Nein.
Was sagt er? Na? Du bist ungerecht. Ich wusste doch, du erntest, wo du nicht gesät hast. Ich soll für dich die Arbeit machen, das hättest du wohl gerne, da hast du es deine wieder. Ich habe es gar nicht gebraucht, ist alles noch da. Und mich würde gar nicht wundern, wenn es dem Herrn vor die Füße geworfen hätte. Einer meiner Vorgänger in der größten Gemeinde, die ich je gesehen habe, nämlich in der Blumendörle in Gelsenkirchen, die 980 Sitzplätze hatte, August Broder, hat mal einen Satz geprägt, der mir immer wieder neu begegnet ist. Und der heißt, Sünde macht frech. Sünde macht frech. Das habe ich viel häufiger erleben dürfen, als mir lieb ist. Das ist einfach wahr. Dieser Freche hier hat die Unverschämtheit, seinem Herrn hier Unverschämtheiten vorzuwerfen. Ungelebtes Leben, ungenutzte Möglichkeiten, vergrabenes Leben, so wie sein Talent, so ist das hier. Das Urteil, das er empfängt, ist verheerend. Böse, faul, nehmt ihm ab, was ich ihm gab und was er vergrub, weg mit ihm. Liebe Schwester, liebe Freunde, wo bin ich denn in diesem Gleichnis? Wo bist du denn? Wem sind wir ähnlich? Wessen Urteil ist unser Urteil bei dieser Gerichtshandlung, die hier vollzogen ist? Bei denen, die aus Gottes Gaben heraus gelebt haben, die damit gearbeitet haben, was Gott ihnen gegeben hat, die damit gewuchert haben, die es eingesetzt haben zum Bau seines Reiches oder bei denen, die hier unverschämt vor dem Herrn erscheinen und ihm Vorwürfe machen? Ja, was will denn unser Vater im Himmel? Zunächst einmal, er will uns beschenken. Und er hat das auch. Die Gaben, die Gott gibt, sind kostbar. Sie ermöglichen ein reiches Leben. Sie sind es aber nur, wenn ich mit ihnen handel und aus ihnen handel. Sie sind es nicht, wenn ich sie vergrabe. Wie schön, dass der Herr für mich gestorben ist. Was am Kreuz geschehen ist, wunderbar. So, und jetzt lebe ich genauso weiter wie bisher. Nein, das muss seine Kraft entfalten in mir. Wie schön, wenn ich feststelle, ich habe eine Begabung von Gott. Ich kann in einer Weise musizieren, die das Herz anderer bewegt. Ich kann Gottes Wort auslegen. Ich kann in Liebe einen Raum zubereiten, dass andere sich wohlfühlen. Ich kann Menschen, auch die ich gar nicht kenne, in einer Freundlichkeit begegnen, die sie ein wenig erblicken lässt von der Freundlichkeit Gottes in ihm. Ich habe eine Begabung von Gott, die von ihm her ist und aus der ich lebe. Lebst du so? Weißt du, das ist eine erstaunliche Tatsache, dass auf der einen Seite in Gottes Wort klar beschrieben ist, dass jeder Christ eine Gabe von Gott her hat, die dazu gedacht ist, sie einzusetzen, die er einsetzen muss, mit der er wuchern muss, zum Reich Gottes Bau und zur Verkündigung des Evangeliums in Wort und Tat. Und die wenigsten, die ich kenne, wissen, welche ihre Begabung ist von Gott her. Ich frage mich, wie soll das gehen, dass man jahrelang, manchmal jahrzehntelang eine Gruppe leitet, immer wieder neu, manchmal jede Woche, ohne zu wissen, hier habe ich von Gott her ein Talent bekommen. Das hat mit Selbstbeweihräuchung gar nichts zu tun. Es gibt ja bei all den guten Dingen des Neuen und Alten Testamentes immer eine andere Seite. In der Überzeichnung ist immer auch ein Riesenfehler verborgen. Das ist auch teuflisch. Sollte Gott gesagt haben, ihr dürft von keinem Baum was essen? Nee, nee. Natürlich kann man auch mit der Erfahrung, Gott hat mir eine bestimmte Begabung gegeben. Ja, jetzt Scheinwerfer an, das Mikrofon groß auf, wo sind die Kameras? Hier, schaut auf mich, was bin ich für ein toller Hecht? Das kenne ich auch alles. Aber zwischen diesen beiden Dingen, dem Vergrabenden und dem Selbstgefälligen, da gibt es ja noch das eigentliche Maß. Das Pferd, auf dem man reiten kann, statt auf der einen oder anderen Seite vom Pferd zu fallen. Gehen wir mit dem, was von Gott herkommt, angemessen um? Vertraust du dem, was Gott dir geschenkt hat? Herauszufinden, welche Begabung Gott uns gegeben hat, das ist nicht schwierig. Wir werden das unter anderem mal machen mit den Mitarbeitern, mit denen wir uns hier bald in Papenburg in dem Zentrum da treffen werden. Weißt du überhaupt, dass die Begabungen, die von Gott herkommen, dazu gedacht sind, dass du sie einsetzen musst für sein Reich? Wir sehen gerne den Anspruch an unser Leben. Du musst, du solltest, und manche sind ja ungeheuer empfänglich, sobald jemand mal sagte mir, ich höre immer gleich, was du machen musst, was du tun solltest. Ich bin so moralisch so konditioniert. Wir hören ja immer die Sachen, die wir hören wollen. Nicht die, die gesagt werden, das kennen wir ja in verschiedenen Zusammenhängen. Der Anspruch, den hören wir manchmal sehr schnell, aber der Zuspruch, hast du ja auch gehört, das sind gute Gaben. Die sind nicht in deiner Eitelkeit begründet. Die sind nicht in dem begründet, was du gelernt hast. Manchmal können diese Begabungen ganz anders sein. Ein gutes Beispiel ist ein hochbekannter Musiker, der in der Kölner Gemeinde war, der im Gürzinger-Orchester spielte, in der Oper Reisen machte ohne Ende. Der hatte aber nicht die geistliche Gabe, Musik zu machen. Und da war ein anderer, der in seinen menschlichen Gaben wesentlich bescheidener war, der hatte diese Begabung aber. Ja, woran merkt man das? An den Früchten. Immer. Was Gott dem Musiker dir schenkt, ja, für Applaus reicht vielleicht. Um dich zu bespiegeln, prima. Vielleicht wirst du sogar bergreich und die Welt hängt ja hinterher. Das ist weniger als das, was Gott mit seinen Gaben will. Wenn bei dem, was du für Gemeinde tust, Frieden entsteht, Freude, wenn Menschen Christus lieber wird, wenn sie näher an das Kreuz hier anrücken, wenn ihnen bedeutender wird, was der Herr für sie getan hat. Und dann ist das ein sicheres Zeichen dafür, dass hier eine Gabe von dir steckt, die eine Fruchtbarkeitsphase erlebt, wenn ich das mal so geblümt sagen darf. Wisst ihr, wir dürfen nicht so leben wie dieser dritte Knecht. Das ist Unheil. Ein nicht gelebtes Leben. Vergrabene Talente. Ich bin mir sicher, der wird sich die ganze Zeit geärgert haben über die Hochbegabten. Hast du dich schon mal geärgert über jemanden, der hier vorne irgendwas zur Freude des Herrn tut? Vorsichtig. Wenn du sowas bei dir merkst, bist du höchst gefährdet. Das sind auch Früchte, aber nicht der Gaben, die Gott schenkt, sondern ganz woanders her. Das darf dein Leben nicht sein. Dieses ungelebte Leben, was nur fortgeschrieben wird. Du bist reich begabt. Die größte Gabe ist die, die unser Herr hier uns schenkt mit ewigem Leben. Daraus darfst du leben. Du bist reich. Was vom Konto hast, interessiert doch gar nicht. Du bist reich, denn du hast viel mehr als alle die, die voller Angst auf ihr Ende starren. Du weißt, du bist geboren in Gottes Hand und nichts kann dich daraus reißen. Brauchst du mehr? Ich nicht. Amen.
Lass uns stille werden. Wer mit uns beten möchte, ist herzlich dazu eingeladen.